sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Guten Abend und willkommen zu Folge 95 von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Aufgrund ein paar terminlicher Probleme ist es der lieben Anne und mir in dieser Woche und bis heute am 8. Juni nicht möglich, eine reguläre Folge von Sideline aufzunehmen, so dass ich heute alleine im virtuellen Studio sitze. Denn ich dachte mir, wenn wir gerade keine wirklichen Rückblicke auf die vergangenen Spiele machen können oder ein bisschen über die aktuellen Themen quatschen, kann ich doch mal die Gelegenheit nutzen, euch ein kleines Status-Update zu geben, wie denn die aktuelle Lage so nach dem ersten Drittel der regulären Saison aussieht. Das heißt, ich werde heute mit euch die Eastern und Western Conference der USL Championship durchgehen. Ich sage euch, wie die Teams aktuell dastehen, auf welchem Platz, ob sie ihre Erwartungen einhalten können, ob sie vielleicht sogar zu schlecht für ihre eigenen Ziele sind. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wo und wie eure Teams in der USL Championship Stand am Samstag, dem 8. Juni stehen, dann ist diese Folge etwas für euch. Wenn ihr eher das Übliche haben wollt, also den Rückblick auf 2-3 Spiele der letzten Woche, dann müsst ihr leider bis nächste Woche warten, bis wir alle wieder terminlich Zeit haben und auch gemeinsam aufnehmen können. Das erste Drittel der regulären Saison in der USL Championship ist vorbei und auch wenn noch viel Zeit bis zu den Playoffs im Spätherbst ist, ist es doch vielleicht schon mal eine gute Gelegenheit, einen kleinen Blick auf die aktuelle Lage zu werfen, um euch vielleicht so ein bisschen zu sagen, worauf ihr euch freuen oder ein bisschen sorgen müsst. Und wir fangen geografisch passend mit dem Osten an, mit der Eastern Conference. Noch einmal dazu, die Folge wird heute am 8. Juni am Samstag aufgenommen. Die Folge kommt vielleicht erst morgen online, wo in der Nacht schon die nächsten Spiele stattgefunden haben. Nehmt also das ein bisschen als Fakt im Hinterkopf mit zu. Auf der Nummer 1 in der östlichen Conference steht der Louisville City FC mit 29 Punkten aus 12 Spielen. Einfach formuliert, das sollte nicht die größte Überraschung sein, denn Louisville glänzt seit Jahren damit, immer den Kern des Kaders zu übernehmen, die besten Spieler zu behalten und weitere gute Spieler dazu zu holen. Klingt jetzt aus deutscher Sicht eher nach dem Standardprozedere, aber in der USL war es eigentlich lange Standard, dass größtenteils die kompletten Kader durchgewechselt sind nach jeder Saison und da war Louisville mit dem kontinuierlichen Kern, der immer dabei blieb, eine Besonderheit. Das heißt, Louisville mit 29 Punkten auf der 1 und aktuell 3 Siegen aus den letzten 5 Spielen. Es gab keine krassen neuen Transfers, es gab keine großen Abgänge, die jetzt vielleicht nicht irgendwie nachvollziehbar waren durch Alter oder nicht mehr so gute Leistung. Daher würde ich sagen, ist es nicht so überraschend, Louisville, das Team mit den 2 Sternen im Logo, auf der 1 zu sehen. Auf der 2 eine weitere Mannschaft, die nicht sehr überraschend ist, Charleston Battery, der aktuelle Vizemeister, der sich ja in den Playoffs nur gegen Phoenix geschlagen geben musste, hatte auch keine krassen Abgänge, wenn man den erwartbaren Abgang von Fidel Barajas mit einberechnet. Ben Pearman, der Coach, hat seine Wunschspieler aus der Memphis-Zeit dazu bekommen, wie Aaron Molloy, der Mittelfeld die Fäden zieht. Und so steht Charleston mit 28 Punkten aus 13 Spielen auf der Nummer 2 im Osten. Auch hier nicht so wirklich überraschend, Charleston hat unter Pearman eine hervorragende Qualität und war auch bis vor kurzem das letzte ungeschlagene Team im Osten. Auf der 3 haben wir die erste Überraschung, denn Indy 11 steht mit 23 Punkten und 13 Spielen auf der dritten Platzierung. Indy hatte mal wieder einen kleinen Umbruch zu verzeichnen, nachdem der Trainer entlassen worden ist und man mit McAuley einen neuen Trainer bekommen hat, der in der USL noch ein unbeschriebenes Blatt ist und ein komplett neues System mitgebracht hat. Es dauerte eine Weile, bis Indy in Form gefunden hat, und seitdem die Nachricht kam, dass die MLS in Indianapolis ein eigenes Team haben möchte, hat das Team keinen Punktverlust mehr geholt. Das heißt, wenn man den US Open Cup mit einrechnet, steht Indy bei 8 Siegen am Stück. Und das schlägt sich natürlich auch tabellarisch wieder. Wenn man nicht verliert, klettert man gut in der Tabelle. Auch hier sind es eher die altbekannten Gesichter, die gerade für Tore sorgen. So ist es Jack Blake, ein zentraler Mittelfeldspieler, der schon seit einigen Jahren da ist und aktuell wirklich eine sehr, sehr gute Leistung zeigt. Aus deutscher Sicht haben wir eine traurige Nachricht, denn Yannick Oettel, der Keeper, ist recht früh in der Saison aus der Beliebtheit des Trainers gefallen, sodass jetzt ein junger Leihkeeper namens Hunter Sulti den Torwart mimen darf und anscheinend auch mit Erfolg. Auf Platz Nummer 4 kommen wir zu einem weiteren Team, das vielleicht ein bisschen zu niedrig steht nach den eigenen Erwartungen, aber doch keine Überraschung darstellen sollte, überhaupt so hoch zu sein. Denn wir reden von den All-Time Greats, den Tampa Bay Rowdies. Die Rowdies stehen mit 22 Punkten nach 12 Spielen auf dem vierten Platz und hatten ähnlich wie die anderen Teams einen neuen Trainer, ein paar Abgänge, haben aber auch an Qualität dazu gewonnen. So hat man ja mit Jordan Farr den besten Keeper der 22er-Saison dazu geholt. Und genau der hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, nachdem er sich ein paar Patzer geleistet hat, die zu wichtigen Gegentoren führten. In den letzten Spielen läuft es dann doch deutlich besser für Tampa und da treffen dann auch gerne mal die altbewährten Spieler, die immer gut sind, wie Cal Jennings. Aktuell hat Tampa 3 Siege aus den letzten 5 Spielen, ist also gar nicht mal so schlecht dabei. Und spielt auch als nächstes gegen Oakland, das heißt ein sehr machbarer Gegner, um die Serie dabei zu halten. Daher würde ich sagen, Tampa nicht zwingend überraschend in der Top 4 bis 5 dabei zu sein, allerdings nach eigenen Erwartungen vielleicht ein, zwei Plätze zu niedrig. Auf der 5 kommt ein Team, was durchaus bisher eine kleine positive Überraschung zu sein scheint. Birmingham Legion. Die Jungs aus Alabama haben 18 Punkte nach 12 Spielen. Die Legion aus Alabama steht so ein bisschen für Kontinuität. Sie haben denselben Trainer wie seit Anfang und haben auch einige Spieler, die schon sehr lange dabei sind oder dabei waren. In der Pause zwischen den Saisons gingen ein paar Stammspieler der letzten Jahre weg, die allerdings nicht mehr so krass gut performt haben, wie Juan Agudelo, Anderson Acedu oder Nico Brett. Hinzugekommen sind ein paar Spieler in der Offensive, die bisher noch nicht wirklich überzeugen konnten, aber auch ein paar junge Talente, die bisher gut wirken, wie zum Beispiel Kobe Hernandez Foster oder der Leihspieler Miguel Perez. Die Legion hatte das Problem, dass sie sich sehr viele Gegentore gefangen hat und offensiv wenig hinbekommen hat. In den letzten Wochen haben sie ihre Defensive stabilisiert, so dass sie dann auch mit eher knapperen Siegen wie dem 1-0 gegen Tampa oder dem 3-1 gegen El Paso wieder ein bisschen klettern konnten. Trotzdem ist die Tordifferenz mit minus 3 immer noch eher ungünstig. Ich würde daher sagen, mit Blick auf den Saisonstart ist Birmingham eine gute Überraschung, dass sie so hoch stehen. Mit Blick auf die eigenen Erwartungen würde ich sagen, ist man so ungefähr, ganz okay dabei. Auf Platz 6 haben wir den Detroit City FC. Und da muss man leider sagen, ist so ein bisschen das Prinzip umgedreht. Detroit hatte einen sehr, sehr guten Saisonstart, hat die ersten Spiele alle gewonnen, stand weit oben und kommt jetzt aus den letzten Spielen nicht mehr wirklich aus dem Quark. Detroit ist auf der 6 mit 17 Punkten aus 10 Spielen, hat aber aus den letzten 5 Spielen 3 verloren und nur 2 Unentschieden gespielt. Detroit ist ein bisschen wie Birmingham, steht auch für Kontinuität. Und das sogar seit sehr langer Zeit. Denn Detroit spielte vor ein paar Jahren ja noch in der viertklassigen NPSL, sprang dann in die dritte Liga in die NISA hoch, gewann dort auch den Titel und spielt ja jetzt in der zweiten Liga in der USL Championship. Und einige Spieler haben die ganze Reise aus dem Amateurbereich bis heute mitgemacht und sind immer noch wichtige Spieler. So als Beispiel Nate Steinmoser, der Keeper. Detroit hatte keine krassen Abgänge zu verzeichnen, hat allerdings auch auf den Neuzugängen nicht sonderlich viel große oder besondere Namen dazu bekommen und hat mit Danny Diccio einen neuen Trainer, der sich auch so ein bisschen einfinden muss. Das heißt, unterm Strich Detroit mit Platz Nummer 6, nicht schlecht dabei, auf dem Playoff-Platz, hat ja auch noch ein paar Spiele weniger als manche ihrer Konkurrenten, aber nach dem doch sehr, sehr fulminanten Saisonstart sind 0 Siege aus den letzten 5 Spielen natürlich eher enttäuschend. Auf der Nummer 7, auf dem vorletzten Playoff-Spot in der Eastern Conference, steht das Team mit dem Pegasus, und zwar Loudoun. Loudoun United aus Virginia ist so ein bisschen ein schwieriges Blatt von der Einschätzungsfrage. Loudoun war ja noch bis vor ein paar Jahren das Farmteam oder die zweite Mannschaft von DC United aus der MLS und ist ja mittlerweile eigenständig geworden, das heißt ein eigenes Team, und befindet sich immer noch so ein bisschen auf dem Umbruch zwischen jungen Talenten, die halt noch nicht viel Erfahrung haben, aber vielleicht ganz gut werden können, und eben einer Liga, die mit sehr viel erfahrenen Spielern ausgestattet ist, die da natürlich einen Vorteil haben. Die meisten Spieler bei Loudoun sind so zwischen 23 und 25 Jahre, die meisten aber eher jünger. So dass die älteren Spieler, die Erfahrung haben, wie Florian Vallot oder Seth Ryan im Sturm, so ein bisschen als ja erfahrene Führungsfiguren vorangehen müssen. Und so wundert es auch nicht, dass genau die beiden Spieler auch mit in der Top 3 der Top-Torschützen und Vorlagen sind. Seth Ryan hat aktuell 4 Tore und 2 Vorlagen, Vallot hat 2 Tore und 3 Vorlagen, einmal ein Stürmer, einmal ein Flügelspieler. Ich denke, die Erwartungen bei Loudoun dürften jetzt eher gering sein, eben aufgrund der kleineren Lage. Dennoch würde ich sagen, mit 17 Punkten aus 13 Spielen, wovon die letzten 3 am Stück gewonnen werden konnten, sind durchaus okay und ansehnlich für ein so junges Team. Auf dem letzten Playoff-Platz, auf Platz Nummer 8, findet sich der in Anführungszeichen Aufsteiger, North Carolina FC. Die Jungs haben ja letztes Jahr die USL League One gewonnen und sind dann quasi freiwillig wieder aufgestiegen. Und viele waren so ein bisschen unsicher, sollte man sie als gutes Team einschätzen, weil sie ihre quasi Stammspieler behalten und um gute Leute ergänzt haben, oder werden sie erstmal Anpassungsschwierigkeiten haben? Meiner Meinung nach eher Letzteres. Denn der Saisonstart war nicht wirklich spektakulär, die meisten Spieler sind auch jetzt nicht so krass und wirklich konstant kann man dem Team auch nicht vorwerfen. Sie stehen mit 14 Punkten aus 12 Spielen auf Platz 8 und haben folgende Reihenfolge aus den letzten 5 Spielen. Eine Pleite, ein Unentschieden, ein Sieg, ein Unentschieden und ein Sieg. Und bis auf die Spiele, die sie gewonnen haben, waren die meisten Gegner auch nicht so krass. Mit Loudoun hat man ein kleines Team besiegt, was eben noch sehr unerfahren ist. Mit Miami das schlechteste Team der Liga. Und die Unentschieden kamen dann auch gerne mal gegen andere nicht so krasse Teams, wie Rhode Island oder Pittsburgh. Das heißt, North Carolina ist, würde ich sagen, besser, als es vielleicht die eigenen Ansprüche erwartet haben, aber aktuell bei weitem kein Titelkandidat. Kommen wir nun zum kleinsten Teil der jeweiligen Conference, zu den Teams, die nicht für einen Playoff-Platz qualifiziert wären, wenn heute die Playoffs quasi feststehen müssten. Auf Platz Nummer 9, und die liebe Anne muss jetzt sehr stark sein, befindet sich ihr Herzensteam Hartford Athletic, das Team aus Connecticut. Die Jungs haben 13 Punkte aus 11 Spielen und haben eigentlich dasselbe Problem wie jedes Jahr. Sie haben einen Komplettumbruch im Kader, haben sehr, sehr viele neue Spieler dazu bekommen, viele mit großen Namen und auch mal wieder einen neuen Trainer. Aktuell ist es der ehemalige Colorado-Trainer Brandon Burke, der auch einige Spieler aus seiner Colorado-Zeit, obwohl er ja inzwischen bei Houston Co-Trainer war, mit sich gebracht hat. Und diese Jungs sind auch die, die in der Torschützen- und Vorlagenliste ganz oben sind. Michel Ngalina mit 3 Toren, kennt er noch aus Colorado, Beckford mit 2, Romario Williams mit 2. Das Problem bei Hartford ist nicht nur die fehlende Konstanz im Trainer und auch im Spielerroster, sondern auch für mich so ein bisschen die Frage, was die ganze Idee bei der Torwartsituation war. Denn kurz zur Erinnerung, man holte sich einen sehr jungen Leihkeeper von Cincinnati, den aktuellen Meistertorhüter der USL League One, Brooke Thompson, und einen Brasilianer, der seit 2019 nicht mehr gespielt hat. Die ersten Spiele durfte der Leihkeeper Walters von Cincinnati spielen, hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt und spielte plötzlich nicht mehr. Stattdessen spielte dann bis heute der Brasilianer Reynan Ribeiro, der vor Hartford, wie eben gesagt, seit 2019 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Und auch wenn der Brasilianer ein paar gute Paraden gezeigt hat, waren das jetzt keine besseren oder konstanteren Leistungen als der Leihkeeper Walters, der inzwischen auch zurück bei seinem Stammverein ist. Ja, das ist so meine Kurzkritik an Hartford. Fehlende Konstanz auf dem Platz und im Trainerstab, hohe Ansprüche wie üblich mit wenig Leistung dahinter. Und so verwundert es auch nicht, dass aus den letzten 5 Spielen nur 1 gewonnen werden konnte und man eben aktuell nicht auf einem Playoff-Platz steht. Auf Platz 10 finden wir Pittsburgh Riverhounds, das beste Team der letzten regulären Saison. Das ist tatsächlich, so schön es nicht klingen mag, keine Überraschung. Denn Pittsburgh hat einige Stammspieler nach der Saison verloren, die zum Beispiel zu Rhode Island oder Louisville wechselten, und hat diese Spieler hauptsächlich mit College Kids ersetzt. Also Spielern, die bisher nur auf dem College gespielt haben, weil sie da ihren Uni-Abschluss gemacht haben. Und das soll jetzt keine Kritik an deren Qualität sein, weil wenn du mit teilweise 23, 24 Jahren jetzt deine erste Profisaison bestreitest, im Vergleich zu manchen Spielern, die jetzt schon locker 5, 6 Jahre auf dem Buckel haben, ist das nicht zwingend die gleiche Qualität, die du vorher hattest. Und daher würde ich sagen, ist es mit Blick auf die Transfers nicht so krass überraschend, dass Pittsburgh aktuell nicht auf einem Playoff-Platz steht. Denn man hat 13 Punkte aus 12 Spielen und aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg geholt. Am Ende wird es bei Bob Lilly mit seinem defensiven Stabilitätsfußball sicherlich für einen Playoff-Platz reichen, aber für einen Titelkandidaten fehlt da noch sehr, sehr, sehr viel. Auf Platz Nummer 11, so wie es mir leid tut, steht Rhode Island. Rhode Island, der Neuling, dem man ja eigentlich nicht viel vorwerfen kann, weil es ja deren erste Saison ist. Die Jungs aus Rhode Island stehen mit 11 Punkten aus 12 Spielen auf dem 11. Platz. Und diese Jungs haben einen Beinamen mittlerweile erhalten, der passender nicht sein könnte, nämlich Draw Kings, Könige der Unentschieden. Und das ist, kann man auch sagen, der beste Name, den man dem Team geben kann. Denn aus 12 Spielen wurden 8 Spiele unentschieden gespielt. Und so verwundert ist nicht, dass Rhode Island da steht, wo sie stehen. Aus den letzten 5 Spielen wurden 4 Spiele unentschieden gespielt und man verlor gegen Colorado mit 1:3. Das Problem bei Rhode Island ist nicht zwingend, dass die Qualität nicht da ist. Sie haben einige Topspieler der Liga bekommen, wie Albert Diekwa, den Torschützenkönig. Das Problem ist, dass ihnen die Chancenverwertung abhanden gekommen ist. Sie sind eins der Teams, das die meisten Chancen kreiert und zugleich eins der schlechtesten Teams in der Chancenverwertung. Das heißt, wenn ihr sie mit einem Meme bezeichnen würdet, stellt euch das Simpsons-Meme vor, wo Bart mit dem Kuchen "At least you tried" zum Mülleimer läuft. Das betrifft Rhode Island ziemlich gut, denn abseits dessen kann man dem Team halt nichts vorwerfen. Erste Saison, komplett neuer Kader, Cheftrainer mit der ersten Saison seiner Cheftrainerlaufbahn, tolle Fans, gute fußballerische, unterhaltsame Szenen, aber halt die Qualität im Abschluss und auch die Qualität, am Ende Spiele zu entscheiden, das ist das Problem. Auf lange Sicht wird man es vielleicht lösen, die Erwartungen dürften wahrscheinlich auch nicht so hoch sein aus Sicht des Clubs, aber viele der Fans haben das Team schon als Playoff-Kandidaten erwartet und Stand jetzt kann man es ihnen nicht wirklich als verdient erklären. Kommen wir zum letzten Team der Eastern Conference und zum wahrscheinlich erwartbarsten letzten der Liga, Miami FC. Von Anne und mir scherzhaft Little Italy getauft, weil ja der Trainer und größere Teile des Kaders Italien-Bezug haben, sei es, weil sie italienische Spieler sind, Italo-Amerikaner oder eben zumindest in Italien gespielt haben. Der Saisonstart lief zuerst ganz gut, auch mit 2 Siegen, nur kam dann eben das Miami-typische, dass man ständig verliert. So verwundert es nicht, dass man mit 7 Punkten aus 13 Spielen ganz unten steht. Die Jungs haben eine Tordifferenz von minus 14 und haben auch die letzten 5 Spiele allesamt verloren. Das Hauptproblem, und ich finde es immer wieder irgendwie drollig, ist der Keeper. Und ich meine nicht einen Keeper, sondern alle Keeper. Egal welchen Keeper die Jungs von Miami ins Tor stellen, es dauert höchstens 2 Wochen, bis sie die ersten Patzer in den Spielen sehen, wo man sich dann fragen muss, ist das wirklich Pech oder Unvermögen? Und solange Miami keine Konstanz in den Kader kriegt und die Defensivprobleme nicht aus der Welt schafft, wird das nicht besser werden. Gut, das war der Stand der Dinge am 8. Juni aus der Eastern Conference. Vielleicht mal ganz kurz zum Abschluss die Top 4 und die schlechtesten 4. Louisville auf der 1, Charleston auf der 2, Indy auf der 3, Tampa auf der 4. Und ganz unten auf den Stand heute nicht Playoff-Plätzen Hartford, Pittsburgh, Rhode Island und Miami. Ich würde sagen, das soll es für den ersten Take und für den aktuellen Stand der Eastern Conference auch gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick gewinnen, wieso die aktuelle Lage in der Eastern Conference ist. Ich würde sagen, ich gönne mir meine kurze Pause und öle meine Stimmbänder. Und dann wechseln wir in den Westen der USA und betrachten mal die Lage in der Western Conference. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugehört haben bis zu dieser Stelle. Und dann geht es gleich weiter bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Willkommen auch zurück zu Folge 95 und meinem State of the USL Stand der Dinge. Nachdem wir die Eastern Conference beobachtet haben, geht es jetzt rüber in den Westen und wir beginnen gleich mal mit der aktuellen Überraschung der Conference. Denn auf der 1 steht New Mexico United aus Albuquerque, New Mexico. New Mexico United hat 22 Punkte aus 11 Spielen und hat aus den letzten 5 Spielen 3 gewinnen können. New Mexico hat das Glück, mit einem Trainer in die Saison zu gehen, der wirklich einen guten Plan zu haben schien, und zwar Eric Quill. Man holte viele talentierte junge Spieler aus der League One hoch, die für Technik und Schnelligkeit bekannt sind, und ergänzte sie zum Beispiel mit Spielern aus der MLS Next Pro, die dort ebenfalls sehr erfolgreich gespielt haben. Und diese Mischung aus altbekannten Spielern, die sie seit Jahren haben, und jungen, talentierten und schnellen Talenten ist der Schlüssel bei New Mexico. Aktuell, nicht unverdient auf der 1, hatte man allerdings letzte Woche Glück, denn man spielte gegen Monterrey und hat es nicht geschafft, trotz 2 eigener Elfmeter zu gewinnen, verlor am Ende unglücklich, hatte aber auch Glück, dass der Verfolger ebenfalls verloren hat. Die aktuell besten Torschützen sind 2 alte Hasen mit Greg Hurst mit 5 Toren und Daniel Bruce mit 2 Toren. Und auf den Vorlagen haben wir 2 Neuzugänge, Marco Micoletto und Dayan Harris. New Mexico macht wirklich Spaß beim Zuschauen. Nur haben sie das Problem, dass sie leider sehr inkonstant sind und stellenweise halt auch unnötig Gegentore kassieren. Daher würde ich sagen, ist die Platzierung Nummer 1 überraschend, gut und nicht unverdient. Aber wer weiß, wie lange das halten möchte. Auf der Nummer 2, wenig überraschend, das Team, was im Westen seit Jahren eigentlich immer gut performt, Sacramento Republic. Auch hier eine gute Mischung aus altbewährten Spielern, die seit Jahren da sind, wie der Keeper Danny Vitiello, und guten Neuzugängen wie dem Torschützenkönig der League One, Trevor Ammann oder Jonathan Ricketts. Sacramento spielt immer eigentlich sehr ansehnlichen und auch guten Fußball. Zuletzt haben sie allerdings eine kleine Schwächephase hingelegt, nachdem sie aus den letzten 5 Spielen nur einen Sieg holen konnten, bei 3 Unentschieden und der ersten Pleite überhaupt, letzte Woche gegen Tampa. Eines der Probleme ist, dass gleich 2 Stammspieler, die seit Jahren wichtig sind, die komplette Saison jetzt verpassen werden aufgrund von Verletzungen. Das heißt, Sacramento, nicht überraschend, dass sie so weit oben stehen. Die Frage ist nur, ob sie die Ausfälle wichtiger Spieler kompensieren können. Auf Platz 3, und ich muss zugeben, auch ich habe mich da hart verschätzt in meinem Saison-Preview-Take, Monterey Bay. Monterey aus Kalifornien, aus Seaside, steht mit 19 Punkten aus 14 Spielen auf der 3. Monterey ist so ein Team, und ich meine es nicht böse, von allen kalifornischen USA Championship Teams ist so das Team, was einem irgendwie nicht egaler sein könnte. Sacramento immer mit krasser fußballerischer Qualität. Oakland immer mit den fancy Jerseys. Orange County vor kurzem noch Meister und mit der Angst, das eigene Stadion an Los Angeles Galaxy zu verlieren. Und Monterey? Nichts. Keine großen Namen, keine großen Transfers, keine großen Skandale. Das Team war einfach immer so da. Und vielleicht ist genau das die Stärke von den Jungs. Denn man hat mit Frank Yallop, einen sehr erfahrenen Trainer, konnte einige Spieler aus den letzten Jahren halten, hat aber es nicht geschafft, die verlorenen Spieler adäquat zu ersetzen. Aber die Mischung aus Teamgeist, bekannten Trainern und auch erfahrenen Leuten hat aktuell durchaus den Ausschlag gegeben, so dass sie mit 19 Punkten auf der 3 stehen, allerdings mindestens ein Spiel mehr haben als die Teams um sie herum. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wie lange sie so weit oben stehen werden. Auf der 4, Orange County, der Meister von 2021, aktuell ein wenig inkonstant. Man hat 18 Punkte aus 12 Spielen, hat aber aus den letzten 5 Spielen nur 2 gewinnen können. Darunter 2-0 gegen Monterey und 3-2 gegen Detroit. Und hat dann ein paar Spiele unnötig verloren. Gegen Oakland mit 2-1 oder Loudon mit 2-0. Orange County ist bekannt für ihre Talentaus- oder Fortbildung, die dann unter anderem für kleines Geld nach Europa wechseln. Und so konnte man auch den Abgang von Milan Iloski, der nach Dänemark ging, recht gut auffangen und hat weitere Spieler aus der Akademie hochgeholt. Nur die Torjägerqualität eines Iloskis konnte man bisher nicht auffangen, so dass die Tordifferenz aktuell bei 0 steht. Auf Platz 5 und definitiv unter den eigenen Erwartungen der San Antonio FC. Der Meister der Saison 22 hat immer noch denselben Trainer wie aus NASL-Zeiten, hat einige Kernspieler übernommen, hat aber mit einem neuen Sportdirektor das Transferprinzip geändert. Denn bisher holte man sich meistens einige Leihspieler aus der MLS, die noch sehr jung und talentiert waren, und hat denen mit denen viel Spielzeit einiges ermöglicht. Mit dem neuen Sportdirektor holte man sich lieber erfahrene Spieler aus aller Welt, die aber halt nicht wirklich an die USA gewöhnt sind. So kamen dann Spieler aus Portugal, Spieler, die in Iran gespielt haben oder sogar in China. Und diese Mischung aus Verletzungen, Spielern, die sich erstmal eingewöhnen müssen, und Stürmern, die das leere Tor nicht treffen, sorgen halt bei San Antonio dafür, dass die Saison sehr inkonstant läuft und vor allem qualitativ nicht sehr ansprechend ist. Und so steht man mit 17 Punkten und aus 13 Spielen auf der 5 und konnte aus den letzten 5 Spielen auch nur 1 gewinnen. Ein bisschen überraschend, wenn man überlegt, wie hoch die Ansprüche von San Antonio sind, aber eben auch ein gewissermaßen selbst verschuldet. Auf der 6 und damit auf dem drittletzten Playoff-Platz Phoenix Rising, der aktuelle Meister aus der USA Championship. Sie haben 16 Punkte aus 13 Spielen und haben ebenfalls wie San Antonio nur eines der letzten 5 gewonnen. Phoenix hat nach der Meistersaison ein paar wichtige Aderlässe hinnehmen müssen. Der Trainer ging in die MLS, um als Co-Trainer zu arbeiten, und die offensive Schaltzentrale, die die meisten Tore besorgt hat, wechselte woanders hin. Manuel Arteaga spielt jetzt sehr gut für Tampa und Danny El Machete Trejo spielt jetzt in Polen. Und die Abgänge der beiden besten Torjäger konnten nicht aufgefangen werden. Das heißt, trotz gehaltener Defensivspieler, dem gleichen Keeper und auch einem Co-Trainer, der jetzt den neuen Trainer mimt, der das System kennt, reicht einfach nicht für eine gute, konstante Leistung. Und so hat auch das Team von Phoenix eine Tordifferenz von 0. 4 Siege, 4 Unentschieden, 5 Pleiten. Man ist ganz gut dabei, mehr aber auch nicht. Auf Platz Nummer 7 haben wir Memphis 901 FC. Das Team hatte ja vor der Saison die Conference gewechselt. Aufgrund dessen, dass ja Teams wie San Diego oder Archie wie gestorben sind und mit Rhode Island und North Carolina neue Teams dazukamen, musste Memphis aus dem Osten in den Westen wechseln. Der Osten steht ja eher für kampfbasierten Arbeitsfußball, während im Westen oft der schöne, attraktive Offensivfußball gespielt wird. Memphis hatte ein paar wichtige Abgänge zu verzeichnen, so wie zum Beispiel Aaron Molloy, die Mittelfeld-Schaltzentrale, holte sich aber dafür unter anderem zum ersten Mal seit Ewigkeiten einen wirklich guten Torhüter. Und es dauerte ein bisschen, bis bei Memphis so ein bisschen die Eingewöhnungszeit im Westen geklappt hat. Mittlerweile steht man mit 16 Punkten aus 12 Spielen auf der 7 und 3 der letzten 5 Spiele gewinnen können. Die wichtigsten Leute hier aktuell sind Tyler Derrick, der den Kasten sauber hält und wirklich eine Konstanz ausstrahlt, und im Offensivbereich die Jungs wie Bruno Lapa oder Marlon Santos, die mit guten Einzelaktionen das Spiel durchaus mal entscheiden können. Das heißt hier, die Mischung aus Konstanz durch Großteil des Kaders und der Eingewöhnungszeit, die jetzt funktionieren zu scheint, sorgt dafür, dass Memphis aktuell, ja, auf einem Playoff-Platz steht. Auf Platz 8 haben wir die Colorado Springs Switchbacks. Ein bisschen die positive Überraschung der Saison aus dem Westen, wenn man mal New Mexico ausschaltet. Colorado hatte einen Umbruch hinter sich, hat einen neuen Trainer bekommen, neue Figuren im Management, viele neue Spieler und war lange Zeit das schlechteste Team der Conference. In den letzten Spielen hat man dann tatsächlich 5 Siege aus 5 Spielen holen können, hat unter anderem direkte Konkurrenten wie El Paso oder auch Oakland besiegt. Allerdings ist das Problem bei Colorado, dass alles mit einem einzigen Spieler steht und fällt. Ich rede von Ronaldo Damus, Leihspieler aus Schweden. Er hat aktuell 6 Tore und ist mit Abstand der beste Torschütze des Teams. Wenn bei ihm nichts läuft, läuft auch beim Rest des Teams nichts, denn der Rest hat maximal ein Tor zu verzeichnen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass bei Colorado aktuell ein Höhenflug herrscht, sie aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Denn auch hier, trotz der 5 Siege am Stück, ist die Tordifferenz bei plus 1. Ihr merkt also, da ist noch sehr viel im Argen und muss ausgebügelt werden. Das heißt, mit Blick darauf, dass Colorado das schlechteste Team der Conference war und lange Zeit überhaupt nicht gut aussah, ist eine aktuelle Playoff-Platzierung durchaus überraschend. Aber, wie gesagt, wenn Damus irgendwas passieren sollte, kann es auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Dort, wo Teams in die Playoffs einziehen, gibt es natürlich auch Teams, die die Playoffs verpassen müssen. Und deswegen gehen wir jetzt in den Bereich der Western Conference und müssen über Teams reden, bei denen es gar nicht mal so gut läuft. Auf Platz 9 mit 14 Punkten aus 13 Spielen haben wir Oakland Roots. Ein Team, das eigentlich immer mehr mit Geschehen außerhalb des Platzes auffällt als auf dem Platz. Denn Oakland mit ihrer Marke sind ja auch unter anderem sehr beliebt bei berühmten Musikern und Schauspielern in Kalifornien und der USA, haben mit ihrem Branding doch sehr, sehr viel Erfolg, auch im Frauenfußball. Aber auf dem Platz herrscht halt nicht zwingend gute Qualität. Man feuerte den Trainer und holte sich einen Ex-US-Nationalspieler mit Dom Dwyer, allerdings noch gar kein einziges Spiel gemacht hat, bei dem es aktuell Gerüchte gibt, dass er bei dem 7-gegen-7 Turnier TST mitmacht, das hier gerade in den USA abläuft, wo sehr viele Legenden des Fußballs auf kleinen Feldern gegeneinander spielen. Kann man sagen, nicht zwingend überraschend bei Oakland, aber halt auch nicht schön, weil die fehlende Qualität macht sich bemerkbar, dass wichtige Spieler gar nicht spielen und dass halt auch sonst nicht viel passiert, kommt leider hier zum Tragen. Und daher muss ich sagen, mit 14 Punkten aus 13 Spielen und einer Tordifferenz von minus 7, nicht wirklich unverdient. So schade es auch klingt, weil Oakland eigentlich ein ziemlich unterhaltsames Team sein kann. Bei Platz 10 liegen die Meinungen doch auseinander, denn wir reden jetzt über Las Vegas. Las Vegas, auch ein Team mit komplett Umbruch vor der Saison. Neuer Besitzer, neuer Trainerstab, fast komplett neuer Kader. Der Saisonstart war ziemlich vielversprechend und eigentlich erwarteten noch alle, dass der Club jetzt auf neue Aufwinde kommt und endlich mal in die Playoffs hereinrutscht. Allerdings haben sich dann in den letzten Spielen doch wieder die Vegas-typischen Probleme gezeigt. Und so hat man aus den letzten 5 Spielen 2 verloren und 3 unentschieden gespielt. Man denkt jetzt also, Vegas, so schlecht wie immer, kannst du in die Tonne kloppen. Problem ist, wenn man sich die Spiele von Vegas anguckt, muss man halt sagen, da stimmt irgendwas nicht. Die Qualität der Spieler und auch vieler Spielzüge ist wirklich gut. Sie haben durchaus gute Gegner gehabt, mit denen sie mithalten konnten. So wie mit Louisville, wo sie ein 2-2 geholt haben. So wie mit San Antonio, die sie besiegen konnten und dann ein Unentschieden geholt haben. Das heißt, die Qualität ist eigentlich da. Nur irgendwas hat noch nicht wirklich Klick gemacht. Sei es im Trainerstab, sei es in den Spielern. Man muss halt dazu sagen, dass das Team nicht mal wirklich eine Vorbereitung hatte und die meisten Spieler erst kurz vor knapp ins Team reinkamen. Wird es für Vegas für die Playoffs reichen? Meiner Einschätzung nach ja. Stand jetzt mit 12 Punkten aus 13 Spielen und einer Tordifferenz von -9, sieht schwer aus. Deswegen unterm Strich, ein Team, das bisher nie gut war und nicht auf dem Playoff-Platz steht, ist nicht überraschend auf dem Playoff-Platz. Wenn man sich mal anguckt, was die Gründe dazu sind und wie gut Vegas stellenweise spielen kann, ist es schon ein bisschen überraschend. Macht euch also da am besten eure eigene Meinung. Auf dem vorletzten Platz in der Western Conference und natürlich auch nicht in den Playoffs finden wir El Paso Locomotive aus Texas. El Paso ging mit dem Trainer der Vorsaison in die Saison, hatte ihm einige wichtige, gute, neue Spieler geholt, wie den besten Keeper der letzten Saison, Jamali Wade. Das Problem ist, dass das Team einfach enorm schlecht in die Saison gestartet ist. Auf dem Platz dieselben Probleme hatte wie im letzten Jahr, dass auch das System nicht mehr funktioniert. Dementsprechend nicht so ganz überraschend, hat sich El Paso vor ein paar Wochen vom Trainer getrennt und mit Wilmer Cabrera einen neuen Trainer geholt, der ja sehr lange bereits in der USL Trainer war. Aus den 3 Spielen unter ihm wurden 2 gewonnen. Man brachte Charleston deren erste Niederlage ein, man verlor knapp gegen Birmingham und gewann jetzt unter der Woche gegen San Antonio. Das heißt, El Paso auf dem Aufwind, man muss aber natürlich gucken, wie sich die Qualität im Kader verändern kann durch den neuen Trainer, ob er neue Impulse setzen und noch eigene Wunschspieler in den Kader holen kann. Denn das Potenzial bei El Paso ist halt da. Sie haben gute Spieler, theoretisch auch eine gute Ausgangslage, aber irgendwas war halt im Argen mit dem nun ehemaligen Trainer. Man muss dazu sagen, man hat 5 Punkte Rückstand auf die Playoffs bei 3 Spielen zu viel im Vergleich zum ersten Playoff-Team. Es wird also sehr viel Arbeit nötig sein, um wirklich in die gute Form zu kommen. Kann man es El Paso zutrauen? Definitiv. Wird es einfach oder realistisch? Ja, aber es könnte am Ende knapp werden. Auf dem letzten Platz, und ich frage mich, wie zur Hölle man diese Saison freiwillig so schlecht machen konnte, findet sich der FC Tulsa. Tulsa, genau wie Memphis, aus dem Osten in den Westen rüber gewechselt. Das Problem bei Tulsa ist eigentlich, dass man sich die Lage selber kaputt gemacht hat. Der Cheftrainer musste gegangen werden und ging quasi als Co-Trainer in die MLS. Man holte dann einen neuen Trainer, der bis vor kurzem noch Akademieleiter bei Louisville war, und mit dem Trainerwechsel gingen gleich mehrere Spieler, die eigentlich Stammspieler werden sollten, wie Jeremy Kelly oder Charlie Adams. Während der Saison bis heute sind weitere wichtige Spieler wegtransferiert worden, ohne einen Ersatz zu bekommen. Also als Beispiel, Portillo ist gerade vor ein paar Tagen zu Sacramento gewechselt, die Mittelfeld-Schaltzentrale bei Tulsa. Man hat mit Nate Wirth, eines der größten Talente der Liga, einfach so an Tampa abgegeben. Man hat Spieler, die mit Talente haben, die man unbedingt quasi nacheinander jetzt zurückholen wollte, gar keine Spielzeit gegeben. Mit Lukas Sowinski. Und wenn man das im Hinterkopf behält, plus die aktuelle doch große Verletztenliste Und der Tatsache, dass einige Spieler, die man zurückgeholt hat, also quasi mitgenommen hat aus der letzten Saison, nicht so wirklich die Leistung zeigen, steht Tulsa leider verdient da, wo sie dastehen. Und zwar auf dem letzten Platz im Westen. 10 Punkten aus 11 Spielen und einer Tordifferenz von minus 10. Aus den letzten 4 Spielen, wenn man den Open Cup mit dazu rechnet, hat Tulsa 0 Tore geschossen und 13 Tore kassiert. Ohne nennenswerte Ersatzspieler, die Verluste auffangen müssen qualitätstechnisch oder die frisches Blut reinbringen, sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie Tulsa A, ein Playoff-Team werden möchte und B, wie sie den Rückhalt der Fans nicht verlieren wollen. Den Kernspieler ohne vernünftigen Ersatz gehen zu lassen, fußballerisch, sorry für die Wortwahl, einen Rotz zusammenzuspielen und auch sonst nicht viel zu leisten, ist einfach echt nicht gut. Um nicht zu sagen, Hundekacke. So, deswegen, kurz wie beim Osten, die Top 4 und die schlechtesten 4. Auf der 1 New Mexico mit 22 Punkten aus 11 Spielen. Sacramento mit 21 Punkten auf der 2. Monterey mit 19 auf der 3 und Orange County mit 18 auf der 4. Im Keller gibt es natürlich auch die Kellerkinder und das sind die 4 Teams, die Stand heute die Playoffs verpassen würden. Oakland, Vegas, El Paso und Tulsa. Natürlich muss man das alles noch mit Vorsicht genießen. Zum einen ist ja heute erst der 8. Juni und zum anderen sind ja noch 2/3 in der regulären Saison zu spielen. Aber damit ihr einen ersten Eindruck habt, fand ich das durchaus relevant, euch mal einen kleinen Stand der Dinge der aktuellen Liga zu geben, so dass ihr euch gerne einen Eindruck machen könnt, wie die Lage ist. Wenn ihr die USA Championship verfolgt, weil ihr sie bei uns hört, selber die Spiele guckt oder woanders vielleicht Podcasts genießt, lasst uns doch gerne im Kommentarbereich auf sozialen Medien oder unter der Folge wissen, wer sind eure Überraschungen im Positiven wie im Negativen? Gibt es Teams, die ich vielleicht völlig falsch sehe, die ihr anders einschätzt? Oder wer sind denn generell auch von den Spielern vielleicht eure Überraschungen und Enttäuschungen der Saison? Würde mich sehr interessieren, ob ihr vielleicht, ganz andere Perspektiven habt. Stichwort Perspektive. Nächste Woche bekommt ihr dann wieder eine reguläre Folge zu hören. Das heißt, Anne und ich haben dann terminlich doch mal die Lage, gemeinsam aufnehmen zu können und werden euch dann natürlich auch wieder die Highlights der letzten Woche erzählen, euch mit den neuesten Nachrichten versorgen und euch auf den aktuellen Stand der letzten Woche zu bringen. Wenn ihr vielleicht ein bisschen interessiert seid an Tulsa oder generell mal wissen wollt, wie da die Lage ist, möchte ich euch den englischen Podcast Outsiders Green Country Soccer Podcast empfehlen. Denn bei den Outsiders war ich die Tage zu Gast und habe mit meinen guten Freunden aus Tulsa ein bisschen über die aktuelle Lage geredet. Also warum läuft es so schlecht für Tulsa? Wie geht's vielleicht weiter? Was ist der Stand der Dinge? Wenn ihr also Englisch versteht und auch gerne mögt, hört doch gerne in die Folge vom Outsiders Podcast rein. Ich verlinke ihn in der Folgenbeschreibung oder guckt auch gerne auf mein privates Twitter-Profil. In der Hinsicht bedanke ich mich fürs Zugehört haben. Hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, trotz der ein wenig speziellen Folge diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß mit den USL-Spielen dieser Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Vollbesetzung und mit Rückblick auf die letzte USL-Woche. Vielen Dank fürs Zugehört haben, kommt gut durch die nächsten Tage und dann bis bald bei Sideline, dem USL-Podcast mit Anne und Wolf bei meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans. Anna.
That's a Landon Donovan call.
Yes.